Höre Israel bei Radio Horeb, unsere Sendung am Freitagnachmittag mit Bibellesung auf den Sonntag vorbereiten. Herzlich willkommen allen, die jetzt mit dabei sind. Ich bin Claudia Kiesel. Erlauben Sie mir gleich zu Beginn diese Frage: An was könnte man bei Ihnen erkennen, dass Sie Christ sind? Ich spreche jetzt nicht von äußeren Zeichen, wie zum Beispiel das Tragen eines Kettchens mit Kreuzanhänger oder Ähnlichem. Welche werbende Kraft strahlt von Ihnen aus für Ihren christlichen Glauben? Bei den ersten Christen sagte man, an der Liebe konnte man sie erkennen. Die Liebe ist das Konzentrat unseres Glaubens und bringt alles auf einen Nenner. Es ist derselbe Gott, der uns im Sakrament und in unseren Mitmenschen begegnet. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Die Heiligen, die wir nächste Woche an Allerheiligen am 1. November feiern, sie geben uns Zeugnis. Am Ende unseres Lebens wird es die Liebe sein, nach der wir beurteilt werden. Die Liebe, die wir allmählich in uns haben wachsen und sich entfalten lassen. In Barmherzigkeit für jeden Menschen. Gottes Liebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, ein großes Thema, das wir da heute bestimmt nur bruchstückhaft anreißen werden können und wovon wir im Wort Gottes in den Bibeltexten vom Sonntag gleich auch hören werden. Vertiefen werden wir all dies mit unserem heutigen Sendungsgast, Schwester Dr. Justina Metzdorf. Sie ist Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk am Niederrhein im Bistum Aachen. Sie ist Dozentin für Neues Testament an der Kölner Hochschule für katholische Theologie und hat in diesem Fach auch selbst promoviert. Wir freuen uns, dass Sie Ihre Liebe zum Wort Gottes und Ihr Wissen heute wieder hier mit einbringen. Herzlich willkommen und grüß Gott.
Sehr herzlichen Dank für die Einladung, Frau Kiesel. Ich freue mich sehr auf diese Sendung.
Ja, hören wollen wir das Wort Gottes jetzt und dass wir dies auch in einer Offenheit des Herzens können und für uns verstehen, was das Wort Gottes für uns bedeutet und wie jeder von uns das umsetzen kann. Darum wollen wir jetzt in einem Gebet den Herrn bitten.
Lasst uns beten, guter Gott, die Begegnung mit deinem Wort schenkt uns Leben und Freude. Wenn wir jetzt dein Wort in der Heiligen Schrift betrachten, bitten wir dich, gib uns offene Ohren und empfängliche Herzen, damit wir aus deinem Wort Hoffnung schöpfen und auch Hoffnung schenken können. Darum bitten wir dich durch Christus im Heiligen Geist. Amen.
Amen. Dann hören wir jetzt die erste Lesung von der Sonntagsmesse aus dem Buch Exodus im Kapitel 22, die Verse 20 bis 26. Setzen Sie sich gerne, liebe Hörer, mit Ihrer Bibel mit dazu jetzt in dieser Sendung und schlagen das Buch Exodus im Kapitel 22 auf, die Verse 20 bis 26. So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. Leihst du einem aus, meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben, denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Soweit das Wort Gottes. Und jetzt spitzen wir die Ohren auf Ihre Auslegung, Schwester Justina.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Lesung aus dem Buch Exodus erfahren wir etwas sehr Wichtiges über den inneren Zusammenhang, der zwischen unserer Haltung gegenüber unseren Mitmenschen und unserer Haltung gegenüber Gott besteht. Der Abschnitt, den wir gerade gehört haben, ist Teil des sogenannten Bundesbuchs. Innerhalb des Buches Exodus umfasst dieses Bundesbuch im Wesentlichen die Kapitel 20 bis 23 und ist sozusagen ein Buch im Buch. Das Bundesbuch enthält eine ganze Sammlung von Gesetzesbestimmungen. Sie beziehen sich auf das Zivilrecht, das Strafrecht und auf kultische Fragen. In dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, geht es ganz konkret darum, dass Menschen, die bedürftig und auf Hilfe angewiesen sind, weil sie fremd, mittellos oder allein gelassen sind, nicht noch zusätzlich misshandelt, ausgebeutet, übervorteilt oder sonst wie in ihrer unterlegenen Situation ausgenutzt werden dürfen. Dass in diesem Text sehr viele einzelne Situationen im Detail berücksichtigt und geregelt werden, es zeigt zunächst mal ein sehr hohes Niveau von sozialem Verantwortungsbewusstsein im alten Israel. Das Bemerkenswerte an diesen Vorschriften aber ist, dass in ihnen die Verantwortung den Mitmenschen gegenüber aus der Verantwortung gegenüber Gott begründet wird. Wird das Recht missachtet und werden die Gesetze gebrochen, dann greift Gott ein. Er, so haben wir gehört, hört auf den Klageschrei der Witwe und der Waisen. Er hört den Schrei dessen, dem das letzte Hemd genommen wird. Er hat Mitleid. Und er, Gott, sorgt für Gerechtigkeit. Sein Zorn, heißt es, wird entbrennen, wenn die Rechte der Mitmenschen mit Füßen getreten werden. Es wird klar, wenn im Volk Gottes Menschen, auch die am Rande, die als Fremde eigentlich gar nicht dazugehören, wenn Menschen in ihren Nöten und Bedürfnissen ignoriert, verachtet oder sogar misshandelt werden, dann offenbart sich darin eine im wahrsten Sinn des Wortes himmelschreiende Gottvergessenheit. Der Lesungstext aus dem Buch Exodus zeigt uns, dass Gott im Verhältnis der Menschen untereinander kein unbeteiligter Außenstehender ist, sondern vielmehr er ist mittendrin. Warum ist das so? Wenn wir ein paar Seiten im Buch Exodus nach vorn blättern, finden wir, dass unmittelbar vor der Gesetzessammlung des Bundesbuchs die 10 Gebote stehen. Somit können wir die Bestimmungen im Bundesbuch als eine Anwendung und Entfaltung der 10 Gebote auf die ganz unterschiedlichen Situationen des alltäglichen Lebens hinein verstehen. Und das, was die 10 Gebote als Lebensordnung so besonders macht, nämlich, dass sie zutiefst theologisch, also von Gott her begründet sind, das begegnet uns auch in den Versen aus der Lesung. Bevor nämlich die 10 Gebote von den Menschen irgendein Verhalten fordern oder verbieten, wird die Grundlage und der Bezugspunkt jeden menschlichen Handelns genannt. Es heißt dort in Exodus 20,2: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus. Gott ist der Herr. Wenn die Heilige Schrift den Begriff der Herr verwendet, dann ist das sehr viel mehr, ja sogar etwas ganz anderes als eine Anrede. Es ist ein Hoheitstitel, der allein Gott vorbehalten ist. Und darüber hinaus steckt in der Bezeichnung der Herr zutiefst eine Beziehungsaussage. Denn das Pendant, also das Gegenstück zum Herrn, ist der Knecht oder noch drastischer der Sklave. Gott hat Israel aus Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt, weil er der wahre und einzige Herr ist, nicht der Pharao oder sonst irgendeine politische oder wirtschaftliche Macht. Wenn Gott Israel in die Freiheit führt, dann dürfen wir diese Freiheit nicht mit Autonomie im modernen Sinn verwechseln. Im biblischen Sinn frei ist der Mensch nämlich dann, wenn er ganz Gott gehört. Wer im Alten Testament in die Nähe Gottes kommt, der wird als Knecht oder als Sklave Gottes bezeichnet. Das trifft zum Beispiel auf Mose zu, auf den Propheten Samuel, auf König David und nicht zuletzt auch auf das ganze Volk Israel. Wenn wir nach dem entscheidenden Merkmal fragen, nach dem, was einen Menschen zum Knecht Gottes macht, dann finden wir überall in der Bibel den Hinweis, dass diese Menschen auf Gottes Wort hören und ihm gehorsam sind. Darin besteht das Herr-Knecht-Verhältnis. Wir müssen natürlich von diesem Gedanken her ganz unmittelbar auch einen Ausflug ins Neue Testament machen. Da Denn da treffen wir uns an ganz prominenter Stelle auf die weibliche Form des Knechtes. Die Antwort Marias an den Engel: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie zeigt uns, was Knechtsein im Tiefsten bedeutet. Aus ganzem Herzen Ja sagen zu Gottes Plänen, das eigene Leben in seine Hände legen, ihm ganz und gar vertrauen. Vielleicht kann man das Verhältnis zwischen Gott und Menschen, das sich aus der Gottesbezeichnung der Herr ergibt, sogar auf diese beiden Begriffe bringen: Gehorsam und Vertrauen. Unter dieser Überschrift der 10 Gebote also, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, stehen auch die Vorschriften und Gesetze unseres Lesungstextes. Und er erinnert im ersten Satz ja sogar noch einmal an Ägypten. Einen Fremden, heißt es da, sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Wenn wir diese Aussage genau betrachten, müssen wir doch zugeben, niemand, der das Buch Exodus liest, war selbst dabei. Weder als Sklave und Fremde in Ägypten, noch beim Durchzug durch das Rote Meer, noch bei der Gesetzgebung an Sinai und dem jahrelangen Weg durch die Wüste. Und doch sagt der Verfasser des Buches Exodus denen, für die diese Gesetze damals galten und auch für die, die sie heute hören, als Lesung im Gottesdienst, ihnen sagt er ins Gesicht zu: Ihr selbst seid in Ägypten gewesen. Ihr selbst wisst es, wie es ist, Fremder zu sein. Ihr wart dabei. Wie kann man, so fragen wir, bei etwas dabei sein? Wie kann etwas die eigene Erfahrung sein, das hunderte oder gar tausende Jahre in der Vergangenheit liegt? Das Alte Testament schärft den Israeliten, dem Volk Gottes, immer wieder ein: Erinnere dich an das, was Gott getan hat. Das biblische Erinnern ist bei weitem mehr als eine bloße Rückschau in die Vergangenheit, weil es ein Erinnern der Taten Gottes ist. Und Gott ist immer der Gegenwärtige, der Ich bin da, wie er sich dem Mose im brennenden Dornbusch zu erkennen gibt. Mit diesem Ich bin da Gott verbunden zu sein als sein Volk, denn er ist ja der Herr, bedeutet deshalb, dass kein Ereignis in der Geschichte, durch die Gott sein Volk führt, jemals in die Vergangenheit abrutscht. So wie er immer da ist, so sind auch seine Rettungstaten immer da. Wer zum Volk Gottes gehört, für den wird die Geschichte des Gottesvolks zur eigenen Geschichte. Er ist selbst dabei. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann tauchen wir nicht in eine vergangene Geschichte ein, aus der wir nach der Lektüre wieder auftauchen, etwa so wie bei der Lektüre eines historischen Romans, sondern wir lassen unser ganzes Leben immer tiefer und immer echter in die Geschichte Gottes mit seinem Volk hineinnehmen. Diese Geschichte, sie umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Seine Geschichte wird zu unserer eigenen Geschichte. Deshalb kann das Buch Exodus sagen: Ihr selbst seid in Ägypten gewesen. Und ihr selbst habt Gottes Wirken erfahren, weil ihr Teil seines Volkes seid. Und wo dieses Geschehen noch viel deutlicher und intensiver wird, das ist die Liturgie, insbesondere die Eucharistiefeier. Weil wir in ihr durch das Gedächtnis der vergangenen Heilstaten Gottes in seine Gegenwart einbezogen werden und wissen, dass unsere Zukunft in seinen Händen liegt, sodass wir die Zukunft mit Zuversicht und mit Freude erwarten können.
Der Freitagnachmittag bei Radio Horeb in unserer Sendereihe Höre Israel bereiten wir uns mit den liturgischen Bibeltexten auf den Sonntag vor, den kommenden Sonntag. Und Sie sind eingeladen, die Bibeltexte mit uns zu lesen, mit uns zu vertiefen. Das tun wir mit unserem heutigen Sendungsgast. Das ist Schwester Justina Metzdorf, Benediktinerin aus Mariendonk am Niederrhein. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung, die wir dann auch in der Sonntagsmesse hören werden, aus dem ersten Thessalonicher Brief, aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, im Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Schwestern und Brüder, ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Ihr habt das Wort, trotz großer Bedrängnis, mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir darüber nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden Zorn entreißt. Soweit wieder das Wort Gottes und wir hören Schwester Justina.
Wir machen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Abschnitt aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich einen ganz großen Sprung vom Buch Exodus, das für das Gottesvolk Israel geschrieben wurde, in die Welt der Heidenvölker. Und dennoch, wenn wir genau hinschauen, ist es vielleicht doch kein so großer Sprung, sondern nur ein kleiner Schritt, denn die Zeilen aus dem Brief haben einige Gemeinsamkeiten mit den Versen aus dem Alten Testament. Wir hatten ja gesehen, dass der Abschnitt aus dem Bundesbuch uns vor Augen führt, dass Gott immer dabei ist, wenn Menschen einander begegnen. Gerät Gott in Vergessenheit, dann verlieren die Menschen die Achtung und den Respekt voreinander. Fremde werden verachtet, Schwache ausgebeutet und misshandelt. Davor warnt das Bundesbuch und ruft Gottes Gegenwart in Erinnerung. Paulus in seinem Brief nun erinnert daran, wie die heidnische Bevölkerung der Stadt Thessalonich ihn aufgenommen und willkommen geheißen hat, als er als Fremder in die Stadt kam, um das Evangelium zu verkünden. Die Thessalonicher haben so an ihm gehandelt, wie wir es vorhin über den von Gott geforderten Umgang mit den Fremden im Buch Exodus gehört haben. Paulus betont dabei aber sehr deutlich, dass die Thessalonicher ihm deshalb so freundlich begegnet sind, weil der Heilige Geist sie dazu fähig gemacht hat. Ihr habt das Wort aufgenommen mit der Freude, die der Heilige Geist gibt, schreibt er. Im Lesungstext ist nun leider der erste Satz dieses Abschnitts nicht ganz vollständig. Die erste Hälfte wurde am letzten Sonntag bereits gelesen. Dort steht die wichtige Information, dass der Heilige Geist auch in Paulus bei seiner Verkündigung wirkte. Denn unser Evangelium, so der vollständige erste Satz, kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Der Geist Gottes ist auf beiden Seiten anwesend. Er wirkt im Apostel, dass er die richtigen Worte findet, und er wirkt in den Hörern, dass sie die Botschaft auf- und annehmen können. Von dieser ersten Mission des Apostels Paulus in die Stadt Thessalonich erzählt das 17. Kapitel der Apostelgeschichte. Wie in allen Städten, in die er kommt, sucht Paulus die Synagoge der Stadt auf, um dort das Evangelium zu verkünden. Warum geht er in die Synagoge und nicht auf den Marktplatz? Wir wissen von einem Versuch des Apostels, das Evangelium auf dem Marktplatz zu verkünden. Das war in Athen und das ist gründlich schiefgegangen. Die Leute auf dem Marktplatz, so sagt es die Apostelgeschichte, hatten zwar Lust an den letzten Neuigkeiten und an Klatschgeschichten, aber kein Interesse an ernsthaften Themen. Deshalb nahmen sie Paulus auch nicht ernst. In den Synagogen dagegen trifft er auf Menschen, die ernsthaft auf der Suche sind. Da ist zum einen die jüdische Gemeinde, das Volk Gottes, das sich versammelt, um die Heilige Schrift zu hören und für ihr Leben fruchtbar zu machen. Da sind aber auch zahlreiche sogenannte Proselyten. Das sind heidnische Männer und Frauen, die im jüdischen Glauben Antworten auf die Fragen ihres Lebens suchen. Das waren Menschen, die den Glauben an den einen und einzigen Gott plausibler fanden als die Götterwelt des Olymp und die vor allem von der hohen Ethik des Judentums fasziniert waren. Und gerade sie sind es, bei denen Paulus mit dem Evangelium auf offene Ohren und empfängliche Herzen trifft. An dem, was Paulus über die Christen in Thessalonich schreibt, zeichnet sich sehr deutlich der innere Zusammenhang zwischen dem Glauben an Gott und dem Verhalten gegenüber den Mitmenschen ab. Man erzählt sich überall, so schreibt der Apostel, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Der Dienst am lebendigen Gott drückt sich im Dienst an den Menschen aus. Hier ganz konkret in der Art und Weise, wie die ersten Christen in Thessalonich mit Paulus umgegangen sind. Was aber sind die Götzen, von denen weg sie sich bekehrt haben? Sie sind mit den Worten des Apostels weder wahr noch lebendig. Die Götter oder Götzen machen die Menschen unfrei. Sie halten sie gewissermaßen in sich selbst gefangen. Wer sich einmal mit Zeus, Poseidon und Co. beschäftigt hat, der weiß, dass diese Götter im Grunde nichts anderes sind als die Projektionen menschlicher Sehnsüchte und Ängste. Es hat in der Antike aber durchaus Philosophen gegeben, die versucht haben, die Menschen von den beiden Ängsten zu befreien, die ihnen am meisten zugesetzt haben. Das ist die Angst vor den Göttern, die man sich als neidische und überlegene Konkurrenten des eigenen Glücks vorgestellt hat, und die Angst vor dem Tod. Einer dieser Philosophen war Epikur und er war mit seiner Lösungsstrategie durchaus erfolgreich. Auf dem Marktplatz von Athen zum Beispiel trifft Paulus solche Philosophen, die Epikurs Lehre verkünden. Vor den Göttern, so sagt Epikur, braucht man sich nicht zu fürchten, denn die haben an den Menschen überhaupt kein Interesse. Und vor dem Tod braucht man ebenfalls keine Angst zu haben, sagt er, weil der Tod uns nichts angeht. Solange wir leben, sagt Epikur, ist der Tod nicht. Und wer der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr. Es gibt also keine Berührungspunkte. Könnte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine solche Lehre überzeugen? Paulus hat es in Thessalonich jedenfalls mit Menschen zu tun, die sich davon nicht überzeugen ließen, sondern die mit Freude, wahrscheinlich auch mit großer Erleichterung, den Glauben ergriffen haben, den Paulus ihnen mit dem Evangelium verkündet. Und die Wesenszüge des christlichen Glaubens fasst Paulus in seinem Brief noch einmal zusammen. Der Gott, den er verkündet, ist wahr und lebendig und er sucht die Beziehung zu den Menschen. Die Christen dienen ihm. Hier klingt an, was wir vorhin zum Buch Exodus bedacht haben. Gott ist der Herr und wir seine Knechte, die auf ihn hören und ihm vertrauen. Und ihm ist es nicht gleichgültig, was wir tun und lassen. Paulus weist auf den Zorn Gottes hin. Das ist aber ein ganz anderer Zorn als der Zorn der olympischen Götter, vor dem die Thessalonicher, als sie noch Heiden waren, sicher gezittert haben. Gottes Zorn haben wir in der Exodus-Lesung bereits kennengelernt. Sein Zorn ist ein Zorn, der aus seiner Barmherzigkeit kommt, aus seinem Mitleid mit den fremden Armen und Schwachen. Paulus nun zeigt den Thessalonichern den Ausweg, der gerade nicht darin besteht, dass sie Gott ignorieren, wie es etwa der Philosoph Epikur empfiehlt, sondern ganz im Gegenteil, dass sie sich ihm anvertrauen, und zwar ganz anvertrauen, indem sie ihr Leben auf Christus, den Sohn Gottes, ausrichten und seine Wiederkunft erwarten. Denn er ist der Retter. Durch seine Auferstehung hat er den Tod überwunden, sodass Christen den Tod ebenfalls nicht ignorieren müssen, wie etwa die Epikureer. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben, weil wir zu Christus gehören, der uns das ewige Leben schenkt, weil er selbst das Leben ist. Der Gott der Christen, den Paulus den Thessalonichern verkündet hat und den sie im Glauben angenommen haben, er ist ein Gott, der sich aus Liebe den Menschen zuwendet und der von uns nur ein einziges verlangt, dass wir seine Liebe erwidern. Und mit diesem Gedanken sind wir dann an der Schwelle des Evangeliums angelangt.
Wir kommen zum Sonntagsevangelium. Das lesen wir in unserer Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das Evangelium vom Sonntag, das ist aus dem Matthäusevangelium im 22. Kapitel, die Verse 34 bis 40. Matthäus 22, 34 bis 40. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Soweit das Evangelium vom Sonntag.
Der Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, liebe Hörerinnen und Hörer, führt uns in die letzten Tage Jesu in Jerusalem. Die Szene spielt nach dem feierlichen Einzug in die Stadt, bei dem die Menschen Jesus als den Messias und Heiland willkommen geheißen haben. Aber auch seine Widersacher sind zur Stelle und bieten noch einmal ihre ganze Kraft auf, um ihm eine Falle zu stellen. Drei Fragen richten sie an ihn, alle in böser Absicht. Als erstes fragen die Pharisäer ihn zur kaiserlichen Steuer und wollen erreichen, dass er sich mit seiner Antwort in eine ausweglose Situation manövriert. Dann treten die Sadduzäer an ihn heran mit einer absurd konstruierten Geschichte, mit der sie die Frage nach der Auferstehung der Toten lächerlich machen wollen. Nachdem diese dann erfolglos den Schauplatz verlassen müssen, kommen nun die Pharisäer noch einmal zum Zug mit der Frage nach dem wichtigsten Gebot. In der Einleitung zu dieser Episode notiert der Evangelist, dass ein Gesetzeslehrer Jesus versuchen wollte. Wir müssen fragen, was für eine Versuchung das denn sein soll. Worin besteht die Versuchung Jesu? Die Frage, wie lassen sich die vielen Gebote zusammenfassen, wie kann man sie auf den Punkt bringen, war zur Zeit Jesu nämlich eigentlich sogar recht häufig diskutiert. Das wissen wir aus anderen nicht-biblischen Quellen. Also worin besteht die Versuchung Jesu? Wir können annehmen, dass es dem Schriftgelehrten darum ging, Jesus in irgendeiner Weise öffentlich vorzuführen. Wahrscheinlich wollte er eine Antwort provozieren, mit der Jesus seine Autorität als Lehrer und Interpret der Tora einbüßen sollte. Vielleicht hat der Gesetzeslehrer erwartet, dass Jesus sich auf eine Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Geboten einlassen würde. Und dann hätte er sich natürlich auf dünnem Eis bewegt. Schließlich sind ja alle Gebote der Tora Gebote Gottes. Jesus tappt aber nicht in diese Falle, sondern er macht etwas ganz anderes. Er erklärt nicht, was wichtig und weniger wichtig ist, sondern er gibt einen Maßstab an die Hand zum Verständnis aller Gebote. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Dieses Gebot formuliert Jesus als Schlüssel, der den Sinn aller Gebote aufschließt. Daran, so sagt er, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Damit erklärt Jesus alle übrigen Gebote keineswegs für überflüssig, sondern er zeigt, dass jedes einzelne Gebot von diesem einen, der Liebe zu Gott und zum Nächsten herkommt und auch zu ihm hinführt. Aber schauen wir uns die Antwort Jesu genauer an. Auf den ersten Blick dürfte der Gesetzeslehrer gar nicht so überrascht gewesen sein, denn Jesus zitiert ja zwei Gebote aus dem Alten Testament, die bereits dort als besonders wichtig hervorgehoben werden. Zunächst das Gebot schlechthin, das im Buch Deuteronomium steht. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Vielleicht wurde der Gesetzeslehrer aber schon hier hellhörig, denn das ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch aufgefallen. Jesus bringt eine kleine Veränderung in den Wortlaut des Gebots. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Denken. Das setzt Jesus an die Stelle des ursprünglichen Textes, der lautet, du sollst Gott lieben mit ganzer Kraft. Ist ein Unterschied. Darüber werden wir gleich sprechen. Jesus hat aber genau genommen doch nicht einfach nur ausgetauscht, sondern er hat dazugefügt. Das wird deutlich, wenn wir uns die Quelle anschauen, aus der Matthäus sein Evangelium gestaltet hat. Und zwar ist das das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium diente Matthäus als Vorlage. Und in dieser Vorlage, in Markus Kapitel 12, Vers 30, zitiert Jesus das Gebot der Liebe zu Gott aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft vollständig und setzt dann ein viertes hinzu. Gott lieben mit dem ganzen Verstand. Vielleicht wollte der Evangelist Matthäus die Dreierreihe bewahren und hat deswegen mit ganzer Kraft ausgelassen. Wichtig aber ist, Jesus hat hinzugefügt, Gott mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Denken zu lieben. Das ist wirklich neu gegenüber dem Gebot aus dem Alten Testament. Und es sagt auch viel über das aus, was Jesus unter Lieben versteht. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie geht das überhaupt, Gott zu lieben? Und dann auch noch mit dem Verstand. Die meisten Leute würden vermutlich sagen, Liebe ist doch vor allem ein Gefühl, das mit Sympathie und Attraktion zu tun hat. Wir haben in der deutschen Sprache den Nachteil, dass wir nur ein Wort für Liebe bzw. lieben kennen, während die griechische Sprache, in der das Neue Testament ursprünglich verfasst wurde, mehrere Wörter parat hat, mit denen sie die Liebe unter je einem bestimmten Aspekt beschreiben kann. Die Liebe zu Gott, von der Jesus spricht, das ist eine Haltung. Sie ist eine Grundeinstellung meines Lebens und als solche prägt sie meinen Willen, mein Fühlen und mein Denken, Herz, Seele, Kraft und Verstand. Diese Liebe ist die Quelle und sie gibt die Richtung vor für jede einzelne Entscheidung und jede einzelne Tat. Diese Haltung, diese Liebe zu Gott als Haltung, können wir einüben durch das Studium, durch die Meditation der Heiligen Schrift, im Gebet, im Gottesdienst. Dann ein weiterer Aspekt. Die Liebe zu Gott ist keine Leistung von mir, sondern sie ist meine Antwort auf seine Liebe. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. So schreibt es der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, den wir als Ganzen im Grunde als Kommentar zu diesem Liebesgebot lesen können. Und Johannes erschließt uns auch, wie die Gottesliebe mit der Nächstenliebe untrennbar zusammenhängt. Wenn jemand sagt, so Johannes, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Man kann die Liebe zu Gott nicht gegen die Liebe zum Menschen ausspielen. Weder in der einen, aber auch nicht in der anderen Richtung. In der Lesung aus dem Buch Exodus haben wir es vorhin gehört. Im Verhältnis der Menschen untereinander ist Gott immer dabei. Wir lieben Gott, indem wir die Menschen lieben. Und zwar deshalb, weil sie seine Geschöpfe sind. Wenn ich im Rahmen von Bibelgesprächen mit Menschen, die zu uns in die Abtei Mariendonk kommen, über dieses Evangelium vom Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe spreche, dann kommt ganz oft die Frage, und was ist denn mit der Selbstliebe? Da steht doch, liebe den Nächsten wie dich selbst. Also, so sagen die Leute, muss man sich doch zuerst selbst lieben und dann kann man auch den Nächsten lieben. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, liegt diese Frage bei Ihnen auch ganz oben auf. Ich möchte Ihnen zu dieser Frage einen Abschnitt aus einer Predigt des Bischofs und Kirchenlehrers Augustinus vortragen. Er schreibt Folgendes in Form eines fiktiven Dialogs. Augustinus: Wenn Gott, mein Schöpfer, mir geboten hat, ihn zu lieben aus ganzem Herzen, mit meiner ganzen Existenz und mit meinem ganzen Verstand, dann bleibt mir ja nichts, womit ich mich selbst lieben kann. Wieso gibt er mir dann noch darüber hinaus das Gebot, dass ich meinen Nächsten lieben soll wie mich selbst? Ich antworte: Deine Liebe zu Gott aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Existenz und all deinem Verstand, das ist gerade der Grund, weshalb du deinem Nächsten gegenüber verpflichtet bist. Wie denn das? Womit liebe ich dann mich und womit den Nächsten? Du liebst dich selbst, so schreibt Augustinus, weil du Gott mit deiner ganzen Existenz liebst. Glaubst du etwa, es würde Gott etwas nützen, wenn du ihn liebst? Meinst du etwa, wenn du Gott liebst, dass Gott etwas dazu bekommt, was er ohne deine Liebe nicht hätte? Du selbst hast weniger, wenn du ihn nicht liebst. Dir selbst nützt es, wenn du ihn liebst. Wenn du ihn liebst, wirst du nicht untergehen. Vielleicht fragst du jetzt: Wann habe ich mich selbst denn nicht geliebt? Ich sage dir: Als du Gott, deinen Schöpfer, nicht liebtest, da hast du dich selbst ganz sicher auch nicht geliebt. Du hast dich gehasst, obwohl du der Ansicht warst, dass du dich liebst. Denn wer Gott nicht liebt, der hasst sich selbst. Damit jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht dieser negative Satz mit dem Hass am Schluss stehen bleibt, möchte ich Ihnen noch ein weiteres, ganz kurzes Wort des heiligen Augustinus mitgeben, über das nachzudenken sich lohnt. Augustinus schreibt: Johannes sagt, Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Liebe also den Nächsten. Schau dabei in dich, um zu erkennen, aus welchem Grund du den Nächsten liebst. Dort wirst du Gott sehen können.
Das ist sehr dicht, was wir jetzt gerade gehört haben zum Schluss. Herzlichen Dank Ihnen, Schwester Justina. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze bei etwas Musik noch etwas nachhallen in uns. Wenn sich bei Ihnen schon Fragen oder vielleicht etwas anderes aufgetan hat, was Sie ganz gerne noch anmerken möchten zu dem Gehörten, melden Sie sich jetzt gerne in der Sendung während der Musik unter der 089 517 008 008. Kommen Sie noch mit Schwester Justina, die wir extra hier in der Bibelsendung für Sie eingeladen haben, ins Gespräch. 089 517 008 008. Wir tauschen uns noch in unserer Sendung Höre Israel aus über das Gehörte, über die Bibeltexte, über die Auslegungen von unserem heutigen Sendungsgast, Schwester Justina Metzdorf. 089 517 008 008, die Rufnummer in diese laufende Sendung, um mit Schwester Justina noch zu sprechen. Ein erster Anrufer meldet sich aus Altneudorf bei Heidelberg. Das ist Herr Nagel. Grüß Sie Gott, Herr Nagel.
Grüße Gott, Frau Schiefer. Also erstmal vielen Dank für diese wunderbaren Worte. Ich hab dazu gedacht, die Selbstliebe, die muss ich bei mir unbedingt noch hinkriegen. Aber die Liebe des Egos, also der alten Natur, die muss ich unbedingt loswerden. Und dann haben Sie was gesagt, vom Verstand. Und meine Frage ist, ich habe ja Probleme mit meinen Gedanken, die sind ständig im Krieg gegen andere. Und ich kriege das auch nicht auf die Reihe. Kann man die Gedanken irgendwie mit Jesus vielleicht ans Kreuz geben oder irgendwas tun, dass Jesus das übernimmt, dass Jesus diese negativen Gedanken umwandelt? Oder ist das ganz allein meine einzige Aufgabe?
Herr Nagel, vielen Dank. Es ist überhaupt nicht Ihre Aufgabe, sondern das ist es eigentlich, was Sie wirklich in die Hände Jesu legen können. Denn er ist, wenn wir Worte angucken, die die Heilige Schrift für ihn benutzt, er ist der Gedanke Gottes schlechthin. Also fügen Sie, geben Sie Ihre Gedanken in ihn hinein und er wird es dann in den guten Gedanken Gottes umwandeln.
Okay. Gut. Frage beantwortet, oder?
Das müssen Sie wissen. Probieren Sie es aus. Ja?
Ja. Okay, vielen Dank.
Herr Nagel, wichtige Frage, danke. Und Sie sind garantiert nicht allein. Ich glaube, das betrifft hier jeden, der zuhört und jeden, der hier spricht. Und wir alle sind da, sitzen da, glaube ich, alle im gleichen Boot. Aber es ist, denke ich mal, auch immer wieder eine neue Aufforderung an uns, dass wir uns eigentlich immer wieder da auch überführen, selbst überführen und immer wieder auch neu beginnen mit diesem Ansatz, den Sie gesagt haben, Schwester Justina. Danke. Wir gehen weiter zu einem weiteren Hörer. Grüß Gott.
Hallo?
Ja, hallo, mit wem sprechen wir denn?
Ah, das ist Dunemann aus Oberstadion. Ich melde mich jetzt zum ersten Mal, darum weiß ich nicht, dass ich jetzt dran war.
Ja, schön, also, Sie sind jetzt auf Sendung.
Wir danken Ihnen sehr, Schwester Justina, für diese wunderbaren Ausführungen, haben gerne zugehört. Und die Frage ist jetzt noch, wo kann man diese Stellen von Augustinus finden? Sind das die aus den Confessiones?
Nein, sind sie nicht. Die letzte kürzere Stelle ist aus dem Johanneskommentar. Den können Sie inzwischen in der deutschen Übersetzung auch im Internet finden. Und die größere Stelle stammt sogar aus seinem Psalmenkommentar.
Ah.
Das ist ein Kommentar zu Psalm 149. Meines Wissens gibt es den noch nicht in deutscher Übersetzung. Aber vielleicht können wir das so regeln, dass ich die Texte an die Frau Kiesel schicke und sie vielleicht darüber dann über die Redaktion an den
Gerne.
Text. Ja?
Das würde uns sehr freuen, Schwester Justina.
Ja, dann machen wir das so.
Danke Ihnen sehr. Danke.
Danke für Ihre Meldung hier in unserer Sendung.
Wiederhören.
Ihnen. Danke, wiederhören. Ja, das können wir gerne so machen, dass Sie die Texte uns zukommen lassen und wir hinterlegen es dann auch beim Hörerservice. Dann weiß der auch Bescheid, dass der Hörer anrufen und vielleicht nach den Texten nachfragen. Und noch einen weiteren Hörer in unserer Sendung. Grüß Gott.
Hallo, ja, grüß Gott. Hier Paul-Peter Schläger aus in der Nähe von Köln.
Grüß Sie.
Ja, ja. Bei den letzten aus, vielen Dank für die Bibelauslegung im Alten und Neuen Testament über die Verbindungen und die Parallelität. Und es geht ja um das Wichtigste im Leben des Christen, des Glaubenden an Yahweh, an Christus. Und bei den letzten Ausführungen kam mir bei der Verbindung dann Gottes und Nächstenliebe in den Sinn, der Einzelne und seine Verbindung zum Nächsten, das Ich und Du bei Buber, das Wort der stille Dritte. Im Glauben ist Gott immer auch der stille Dritte, ist mal gesagt worden. Und das kam mir dann in den Sinn, auch das Wort anbeten in dem Zusammenhang. Die Götter, die werden, ja, die werden gewissermaßen vergöttert, nicht? Hingerufen zu, aber bei Yahweh, bei Christus, Gott, ist es immer ein Dialog. Und insofern muss man das Wort anbeten, insofern meditieren, dass das Anbeten ein Hindenken auf Gott hin ist und im Dialog mit ihm treten, denke ich.
Ja, Herr Schläger, da würde ich Ihnen auf alle Fälle zustimmen. Vielleicht könnte man sogar noch ergänzen, Sie haben den Begriff vom stillen Dritten reingebracht. Ich meine, dass Gott gar nicht so still ist,
ja,
in der Beziehung zwischen...
Ja, ja. Aber anwesend.
Anwesend ist er, ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, vielen Dank nochmal. Und wenn ich mal als alter Mensch meine Bibliothek aufgebe, habe ich schon an die Hochschule in Köln gedacht.
Ja, danke.
wenn da mal etwas benötigt wird, aber das später.
Ja, danke.
Gut, bitteschön. Danke für Ihren schön. Beitrag, für Ihre Anmerkung hier noch in unserer Bibelsendung. Und ich glaube, mit diesen drei wunderbaren Rückmeldungen und Fragen, auch zu dem Gehörten, beschließen wir jetzt unsere Sendung Höre Israel bei Radio Horeb. Mit den Bibeltexten haben wir uns auf den 30. Sonntag im Jahreskreis vorbereitet. Zu Gast hatten wir heute Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk am Niederrhein im Bistum Aachen und Dozentin für Neues Testament an der Katholischen Theologischen Hochschule in Köln. Herzlichen Dank Ihnen für die heutigen Auslegungen der liturgischen Bibeltexte der Sonntagsmesse.